Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 8 Jahre ist es her, da hat Michael Schumacher sein letztes Formel-1-Rennen bestritten. Jetzt kehrt der Name Schumacher zurück in die Formel 1, denn sein Sohn Mick wird ab kommender Saison in der Königsklasse fahren. Heute hat er aber erstmal den Titel in der Formel 2 geholt. Mehr zu Mick Schumacher und seinem Werdegang am Ende dieser Sendung. Vorher blicken wir auf die deutschen Handballerinnen nach ihrer historischen Niederlage gegen Norwegen gestern bei der EM. Wir berichten über fehlende Dopingtests in vielen deutschen Profiligen und darüber, wie an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig Sport und Kunst miteinander verbunden wurden. 25 Spiele ist der FC Schalke 04 ohne Sieg in der Bundesliga. Und auch heute sieht es nicht danach aus, als ob diese Serie reißen würde. Nach 52 Minuten steht es im Abendspiel gegen Bayer Leverkusen 0:1. Schalke damit am Tabellenende, wahrscheinlich auch nach diesem Spiel. Im Tabellenmittelfeld tummeln sich hingegen Werder Bremen und der VfB Stuttgart. Wobei die Stuttgarter ihren Blick nach dem heutigen 2:1 Sieg sogar nach oben wandern lassen können. Felix Gerhardt berichtet.
Es war ein Spiel, das erst in der Schlussphase wirklich Gestalt annahm. Zuvor der 1:0 Führungstreffer für die Stuttgarter nach einem Foul-Elfmeter durch Wamangituka in der 30. Minute. Beide Mannschaften mit extrem wenig Torchancen, die Stuttgarter in der zweiten Hälfte. Natürlich hinten eingeigelt mit einigen Konterchancen, die Bremer zu unkreativ, um wirklich gefährlich werden zu können. In der Nachspielzeit traf dann Wamangituka zum zweiten Mal zum 2:0 für den VfB, nachdem Toprak und Pavlenka Abstimmungsschwierigkeiten hatten. In der 3. Minute der Nachspielzeit schließlich noch der Anschlusstreffer für den SV Werder Bremen durch Selke, doch das kam zu spät und war zu wenig. Und somit verliert der SV Werder zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 1:2.
Und das war ein Spiel, das nicht für Fußballästheten gemacht wurde. Das sieht auch Stuttgarts Kapitän Gonzalo Castro so.
Es war natürlich ein hartes Stück Arbeit. Die Bremer haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns nicht viele Räume gegeben, wie erwartet. Aber trotzdem, wir haben zum richtigen Zeitpunkt in der ersten Halbzeit das Tor gemacht. Und zum Glück haben wir es 2:0 dann noch gemacht. 2:1 war ein bisschen unnötig, ein bisschen Spannung reinzukriegen, aber letztendlich ist es eigentlich egal, wie wir das Spiel jetzt gewonnen haben, wir haben es gewonnen.
Und das ist wahrscheinlich auch das Motto des ersten FC Nürnberg in der zweiten Liga gewesen, nach der Derby-Niederlage gegen Greuther Fürth am vergangenen Spieltag. Gegen Paderborn gelingt wenigstens eine kleine Wiedergutmachung. Christian Schulze über den 2:0 Auswärtssieg.
Mit Rückständen kann der SC Paderborn in dieser Zweitligasaison einfach nicht umgehen. Zum 4. Mal kassierte der Bundesliga-Absteiger gegen Nürnberg das 0:1 und zum 4. Mal setzte es eine Niederlage. Bereits nach 8 Minuten hatte Nürnbergs Robin Hack diese Führung erzielt. Paderborn danach mit guten Chancen zum Ausgleich, doch als der Ball schließlich drin war, zählte das Tor nach Videobeweis korrekterweise aufgrund eines Handspiels nicht. Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gäste einen Traumstart. Felix Lohkämper köpfte in der 49. Minute das 2:0. Trotz aller Bemühungen schaffte es Paderborn danach gegen aufopferungsvoll kämpfende Nürnberger nicht zu einer einzigen Torchance und verlor zu Recht 0:2.
Und auch mit 0:2 verliert Aue gegen Jahn Regensburg und der tabellenletzte Würzburg verliert auch gegen Sandhausen 2:3 am Ende. Dort. Nach allen Spielen mussten ein paar Spieler zur Dopingkontrolle. Das ist komplette Routine und das ist nicht nur im Fußball so, sondern auch in den anderen Bundesligen wie im Handball, Basketball oder Volleyball. Aber anders als beim Fußball werden in diesen gerade genannten Ligen die meisten Spieler nicht außerhalb der Spiele getestet. Das hat eine ARD-Doping-Redaktionsrecherche ergeben. Josef Opfermann über eine große Lücke für potenzielle Doper.
Ich bin jetzt seit 7 Jahren in der ersten Liga tätig und wurde noch nicht einmal auf Doping getestet.
Von deutschen Kontrolleuren war keiner bei mir zu Hause.
I've never been tested in Germany.
Stichprobenaussagen aus den deutschen Teamsportarten und doch keine Einzelfälle. Recherchen der ARD-Doping-Redaktion zeigen, gerade einmal 11% aller männlichen Profis der deutschen Top-Ligen in Handball, Basketball und Volleyball waren zum Zeitpunkt der Anfrage vor wenigen Wochen in einem Testpool gelistet. Die Recherchen belegen also, 89% aller Profis bleiben außerhalb der Wettkämpfe ganz oder weitgehend unbehelligt von Deutschlands Dopingfahndern. Nur Mannschaftssportler, die in den sogenannten Testpools aufgeführt sind, können zu jeder Tageszeit von einem Dopingkontrolleur aufgesucht werden. Wir haben der Vorstandsvorsitzenden der Nationalen Anti-Doping-Agentur, Andrea Gotzmann, unsere Ergebnisse gezeigt. Sie räumt ein.
Ja, das ist eine gewisse Ausrechenbarkeit, weil wir uns hier nur auf einen bestimmten Kreis von Spielerinnen und Spielern fokussieren können. Die Unberechenbarkeit der Kontrollen außerhalb des Wettkampfs ist natürlich für uns eingeschränkt.
Weil die jetzigen Testpools keine Spieler außerhalb der Nationalkader erfassen. Mehr Dopingtests kosten aber mehr Geld, die Finanzierung und Zuständigkeit jedoch ist ungeklärt. Nach unseren Informationen wollte die NADA ein verbessertes Kontrollsystem einführen, etwa im Basketball 2017. Alle aktiven Athleten sollten in einem Team-Testpool erfasst werden. NADA-Chefin Gotzmann bestätigt uns die Kontaktaufnahme zum Basketball sowie zum Handball und Volleyball. Passiert ist seitdem offenbar nichts. Beim Deutschen Basketballbund gibt man sich unwissend. DBB-Präsident Ingo Weiß.
Kann ich nur sagen, das ist bei mir nicht angekommen. Ich habe weder von der NADA irgendein Schreiben, noch irgendein Telefonat, noch sonst etwas bekommen. Jetzt muss ich aber auch fairer halber sagen, das kann durchaus sein, dass das auf Mitarbeiterebene läuft.
Im Basketball prägen hierzulande internationale Topstars die Liga. Unsere Recherchen zeigen jedoch, ausländische Topspieler haben in Deutschland kaum oder gar nicht zu befürchten, außerhalb der Wettkämpfe getestet zu werden. So teilte uns die überwiegende Mehrheit ausländischer Dopingkontrollagenturen mit, sie hätte im vergangenen Jahr Spieler ihrer Nationalitäten nicht in Deutschland getestet. Sie fühlten sich dafür teilweise nicht einmal zuständig. Für Kaderathleten wie den deutschen Handballnationaltorhüter Johannes Bitter herrscht da ein Ungleichgewicht. Er kann und wird als Nationalspieler regelmäßig getestet, engagiert sich als Spielergewerkschaftler. Bitter fordert entschiedenere Maßnahmen.
Wenn ein vernünftiges System, wo der Athlet nahezu gläsern ist, da spiele ich mit. Das ist kein Problem, weil ich da dafür sorge, dass mein Sport weiterhin sauber durchgeführt wird.
Ein Lösungsansatz wären sogenannte Team-Test-Pools. Die gibt es in Deutschland bereits im Fußball und Eishockey. Damit können Spieler unabhängig von ihrer Nationalität durch die NADA im Training getestet werden. Doch wird wenigstens im Wettkampf kontrolliert? Auch da gibt es ernüchternde Statistiken für 2019, die uns vorliegen. Im Basketball waren bei insgesamt 340 Partien der Topclubs auf nationaler Ebene nur 21 Mal Dopingkontrolleure im Einsatz. Heißt, in 94% der Spiele gab es keine Dopingtests. Mit unseren Recherchen konfrontiert, sagte der Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur Witold Banker.
Das ist beunruhigend. Ich kenne die Rechercheergebnisse zwar nicht im Detail, aber auf den ersten Blick geben sie eindeutig Anlass zur Sorge. Ich werde dieses Problem gegenüber dem WADA-Management zur Sprache bringen.
Einen Verdacht auf Doping gibt es in den deutschen Top-Basketball-, Handball- und Volleyball-Ligen zwar nicht, aber wer nicht testet, kann eben auch nichts finden.
Josef Öpfermann über die wenigen Dopingtests in den deutschen Profiligen. Es hatte alles so gut angefangen für die deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark. Sieg mit 22:19 gegen ein durchaus starkes Rumänien. Dann aber gestern eine Niederlage, für die das Wort Klatsche erfunden worden ist. 23:42 gegen Norwegen, die höchste Niederlage in der EM-Geschichte. Und auch wenn die Norwegerinnen Mitfavoriten auf den Titel sind, 19 Tore Unterschied sind ungenügend, wie Bundestrainer Hank Gröner nach dem Spiel analysiert hat. Und daher habe ich den DHB-Sportvorstand Axel Krummer vor der Sendung gefragt, wie er sich die Leistung von gestern erklärt.
Ja, zwischen Erklären und Begründen gibt es einen Unterschied. Ich meine, klar ist, wir hatten andere Ziele. Wir hatten wirklich die Erwartung und die Hoffnung, dass wir mit einer sehr guten Leistung Chancen haben werden, die Norweger auch ans Kippen zu bringen. Das ist uns in der Vergangenheit als Außenseiter gegen Norwegen schon gelegentlich gelungen. Gerade in Turnierphasen, die zu Beginn des Turniers liegen, waren wir immer relativ chancenvoll gegen Topmannschaften wie Niederlande und Norwegen. In diesem Fall hatten wir also auch gute Hoffnungen und hatten ja auch wirklich einen tollen Auftakt gespielt gegen Rumänien, wie Sie eben geschildert hatten, und hatten deswegen wirklich das Gefühl, Mensch, wir könnten eine Sensation erzielen, und müssen aber einfach ganz klar anerkennen, dass das, was Norwegen gezeigt hat, noch eine Dimension davon entfernt ist, von dem, zu was wir aktuell in der Lage sind. Es ist überhaupt keine Frage, dass Norwegen, wenn sie in der Top-Verfassung sind und sich selbst auch noch Selbstvertrauen einspielen, indem sie in den ersten Angriffen wirklich traumhafte Gegenstöße laufen und da im Prinzip Dinge gelingen, die vielleicht auch für Norwegen ungewöhnlich sind, dann sind die Mädels in Norwegen, die ohnehin absolute Weltklasse sind, auch noch voller Selbstbewusstsein, können zurzeit in Top-Besetzung auch antreten, hatten auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung im Vergleich zu anderen Mannschaften bei dieser EM. Und dann waren wir wirklich chancenlos. Und dann haben unsere Spielerinnen einfach auch gezeigt, dass, wenn die Mentalität und die Psyche bei den Norwegerinnen, die eine höhere Klasse besitzen im Durchschnitt als unsere aktuell noch, wenn die voll da ist und wir im Gegenteil dazu eben auch ein bisschen eingeschüchtert sind und unsere Qualität nicht zu 100% abrufen können, dann liegt zwischen Norwegen und Deutschland im Frauenhandball aktuell noch eine Stufe, die noch relativ groß ist, und die möchten wir natürlich mittelfristig schließen, was uns natürlich nicht als Argument reicht oder als Vorlage reicht, zu sagen, das war jetzt schön lehrhaft und das war alles gut, sondern klar sind wir über dieses Ergebnis auch sehr enttäuscht.
Wie bereitet man sich denn nach so einer Niederlage auf das Spiel gegen Polen jetzt vor?
Ja, ich meine, wir müssen jetzt gegen Polen sicherlich den Kopf aus dieser Schlinge ziehen, die in meiner Wahrnehmung jetzt vor allem psychisch gelöst werden muss. Da habe ich aber auch wirklich sehr gute Hoffnungen, weil ich habe die Mädels im Vorfeld dieser EM, wo es ja sehr viele Dinge gab, die ungewöhnlich waren, die nicht unbedingt zur Begeisterung hätten sorgen sollen im Vorfeld, habe ich wahrgenommen, indem sie wirklich sehr fokussiert waren und wussten, was sie können und worauf sie sich einlassen müssen und was sie eben auch wieder ablegen müssen. Und das ist ihnen gelungen in der Situation, dass der Cheftrainer am Anfang nicht da war, dass auch der Co-Trainer am Anfang noch in Quarantäne war, dass die Spielerinnen erst nach und nach zum Lehrgang eingetrudelt sind, weil auch da eben Quarantänebestimmungen und Isolationsbestimmungen, die wir selber gegeben haben, eingehalten worden sind. Also sie haben genau gewusst, egal wie die Umstände sind, wir wissen, was wir können und daran arbeiten wir und das müssen sie jetzt wieder hinkriegen. Sie müssen ganz klar akzeptieren, dass Norwegen eine Nummer zu groß war, dass das Ergebnis auf gar keinen Fall ausreichend und befriedigend für Deutschlandverbund sein kann und auch für sie sein kann, ist ihnen auch klar. Sie wissen aber, dass sie mit einer Leistung, die sie gegen Rumänien gezeigt haben, die sie leisten können, sie damit gegen Polen Favorit sogar sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir mit einem sehr guten Selbstbewusstsein und auch eine sehr ordentliche Leistung zeigen werden und dann uns das Ticket für die Hauptrunde dann eben auch absolut verdienen werden.
Ich will zum Abschluss nochmal auf Corona zu sprechen kommen. Bei Ihrem Auftaktgegner Rumänien hatte es einen positiven Fall gegeben. Das Spiel hat dann trotzdem wie geplant am Donnerstag stattgefunden. Bei Serbien hat es bei der Einreise auch einen positiven Fall gegeben. Da ist das Spiel gegen die Niederlande verlegt worden um einen Tag. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
In meiner Wahrnehmung liegt es daran, dass der Test der Serbinnen einfach näher am Anpfiff war und so gesehen nach der Separierung der positiven Person einfach nicht die ausreichende Zeit wieder für die EHF vorhanden war, um eine weitere Isolation und einen weiteren Test umzusetzen. Und das war bei den Rumäninnen der Fall. Wir machen kein Geheimnis draus. Wir hätten uns dafür eingesetzt, dass das Spiel gegen Rumänien auch verschoben wird. Wir haben nach der Vorrunde und vor Beginn der Hauptrunde noch einige wenige Tage Zeit, wo auch so ein Spiel hätte reingelegt werden können. Dafür wären wir gewesen. Wir sind aber Teilnehmer in einem Wettbewerb, den die EHF organisiert. Und wir sind der EHF auch sehr dankbar für das große Engagement, dieses schwierige Turnier auch zusammen mit den Dänen auszutragen. Und deswegen haben wir zwar gesagt, was wir gern gehabt hätten, waren dann aber auch bereit, als DHB natürlich teilzunehmen, hatten es aber den Spielerinnen freigestellt, hier die Entscheidung zu treffen, ob sie persönlich an dem Spiel teilnehmen wollen, was dann aber auch 100-0 ausgegangen ist in der Prozentverteilung pro dieser Teilnahme.
Aber ja, darauf nochmal eingegangen, ist es nicht logisch, dass Spielerinnen, die in einem Nationalkader sind, ihre Kolleginnen nicht alleine lassen wollen? Also müsste das nicht tatsächlich dann von Verbandsseite oder auch von DHB-Seite klar geregelt werden, damit nicht die einzelne Person unter so einem immensen Druck steht, so eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen?
Also es ist einfach auch eine sehr schwerwiegende Entscheidung, als Spitzenverband an einem Wettbewerb nicht zu starten, der von der IHF ausgerichtet wird. Weil die Folgen sind dann auch relativ schwer absehbar. Wenn wir an so einem Spiel nicht teilnehmen, gibt es bis weiß Gott wohin Möglichkeiten, wie die Sanktionen aussehen können. Wir hätten sicherlich damit leben können, wenn wir gehört hätten, die zwei Punkte, die ihr an diesem Spiel hättet gewinnen können, die bekommt ihr deswegen nicht. Und deswegen bekommt Rumänien diese zwei Punkte und ihr habt vielleicht das Spiel mit 5-0 verloren. Das ist aber im Vorfeld nicht geklärt. Die Situation, die gab es nicht. Das heißt, wir hätten vielleicht durchaus noch mehr Sanktionen ertragen müssen. Das heißt, der Deutsche Handballbund wäre vielleicht aus dem Turnier ausgeschlossen worden. Wir wissen nicht, ob es auch Sanktionen für weitere Turniere gegeben hätte. Vielleicht auch für Vereinsmannschaften, die international mitspielen. Das ist alles denkbar. Da können wir uns nicht auf irgendwelche Erfahrungen berufen, weil es da einfach noch keine Erfahrungen gibt. Weil wer natürlich zum Turnier anreist, hat in meiner Wahrnehmung noch nie den Start einfach nicht mitgemacht, weil diese Grundlage einer Pandemie beispielsweise noch nie vorgeherrscht hat. Demzufolge haben wir gesagt, wir gehen frühzeitig auf die EHF zu und bitten sie um die Verlegung. Wir haben sie auch gut argumentiert. Das ist abgelehnt worden. Und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben aber unsere Zweifel bekräftigt. Wir haben die vorgetragen und haben damit unseren Spielerinnen wirklich so gesprochen, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass wir das Spiel verlegen können und dass wir jetzt in diesem Fall als Verband nicht zurückziehen, dass wir aber überhaupt keine Probleme damit haben und auch keine Sanktionen für Spielerinnen irgendwo mit sich bringen, wenn dann welche Spielerinnen sagen, ich nehme an diesem Spiel nicht teil, weil ich Angst um meine Gesundheit habe.
Sagt Axel Kromer, DHB-Sportvorstand, über die Corona-Bubble bei der EM in Dänemark. Wie die Frauen, so die Männer. Beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti hat die deutsche Männerstaffel wie die Frauen gestern Platz 3 geholt, hinter Norwegen und Schweden. Bei der Verfolgung der Frauen hat es hingegen keine Deutsche aufs Podest geschafft. Franziska Preuß-Witter, 7. Siegerin Teril Eckhoff aus Norwegen. Und so ist nach 2 Weltcups bisher die Bilanz aus deutscher Sicht 3 Podestplätze bei den Männern, 2 Podestplätze bei den Frauen. ARD-Reporter Thomas Kunz hat mir vor der Sendung erklärt, was bisher zum Sieg gefehlt hat.
Naja, das sind zwei Komponenten, die Biathlon an sich ausmachen. Und die Antwort klingt banal, aber es ist nun mal die Wahrheit. Es ist die fehlende Stabilität am Schießstand und es ist das fehlende Tempo in der Loipe. Da sind andere aktuell besser. Aus eigener Kraft kann momentan kein deutscher Biathlet ein Rennen im Weltcup gewinnen. Dazu sind die Einzelleistungen in der Kombination nicht gut genug. Wenn man sich diejenigen anschaut, die ganz oben stehen, wie bei den Frauen Hanna Öberg beispielsweise oder heute Tiril Eckhoff in der Verfolgung oder bei den Männern der Schwede Sebastian Samuelsson oder Johannes Tingis Bö oder sein Bruder Tarje Bö, die sind in der Kombination isoliert betrachtet die besseren Schützen momentan und dann auch noch die schnelleren Läufer. Und was das dann in Summe ergibt, das kann sich jedes Kind an einer Hand zusammenrechnen. Da kommt man dann halt nicht vorbei an denen. Das heißt, es muss eigentlich immer einer der Favoriten schwächeln, damit ein Deutscher ganz nach vorn kommt. Und das ist in den ersten beiden Weltcups in Kontiolahti eben nicht passiert.
Wie ordnen die Deutschen ihre Leistungen denn selber ein?
Die finden das vollkommen in Ordnung und ich finde, sie haben damit vollkommen recht. Es war vor der Saison klar, dass die deutsche Mannschaft in diesem Winter wieder keinen Überflieger à la Laura Dahlmeier beispielsweise in ihren Reihen hat. Und deswegen kämpft man immer in der erweiterten Weltspitze um das, was übrig bleibt. Und das sind eben auch Podestplätze, wie wir gesehen haben zum Auftakt bei Erik Lesser im Einzelrennen, bei Dennis Herrmann über die 15 Kilometer oder auch bei Arndt Peiffer mit seinem superstarken Sprintergebnis mit dem zweiten Platz. Das kann sich alles sehen lassen und das ist auch das, was erwartbar war. Das sind auch die Ziele. Dazu kamen noch ein paar Top-10-Resultate, beispielsweise von Maren Hammerschmidt oder Franziska Preuß. Wenn die ein oder andere Scheibe mehr weggeschossen hätten, da hinten in den 50 Metern Entfernung, hätte es eben auch wieder zu einem Podestplatz gereicht. Deswegen sind die zufrieden. Das deutsche Team ist ohnehin nicht so ein Frühstarter-Team. Die konzentrieren sich ohnehin meistens auf den Saisonhöhepunkt, die WM im neuen Jahr, dann im Februar, auf der Pokljuka in Slowenien. Und deswegen ist das alles im Rahmen, was wir hier gesehen haben, die ersten zwei Wochen.
Jetzt reisen nach mehreren Wochen in Finnland die Biathletinnen und Biathleten nach Österreich weiter. Wie fällt denn bis jetzt das Fazit zu der Corona-Blase auf, in der die Athletinnen und Athleten inzwischen leben?
Also das, was in Finnland passiert ist, ist wirklich eine richtig große Leistung vom Weltverband IBU. Das muss man sagen. Der Verband, der ja in den letzten Jahren eben auch so seine Probleme hatte und gut durchgekehrt hat unter dem neuen Präsidenten Olle Dahlin. Die haben viel Geld in die Hand genommen, viel Know-how, ihr eigenes Labor nach Finnland geschafft, haben eben diese Doppelveranstaltungen kreiert, haben vorgetestet, haben auch einige Athleten, insgesamt 15 gefunden bei mehr als 2000 Tests in Finnland, die positiv waren, haben nur clean Athleten, wenn man es so nennen will, negativ getestete Athleten in der Bubble starten lassen. Und jetzt werden alle nochmal getestet, bevor es dann nach Österreich geht, bevor sie dann in die Bubble in Hochfilzen für zwei Weltcups eintauchen. Sie werden nach der Ankunft nochmal getestet und erst dann auf die Strecke gelassen zum Trainieren und zum Wettkampf. In Finnland hat es wirklich toll funktioniert, das muss man sagen, weil das Infektionsgeschehen in Nordkarelien, wo sich Elch und Bär, gute Nacht sagen, eben auch nicht so hoch war. Da wird man eher vom Wolf angefallen, als sich aktuell mit dem Coronavirus zu infizieren. Aber in Österreich, in der Urlaubsregion Fieberbrunn, ist es möglicherweise doch noch ein bisschen anders. Deswegen bin ich gespannt und drücke dem Weltverband und den Athleten natürlich die Daumen, dass da alle gesund bleiben und der Wettkampf am Laufen bleibt. In den anderen Wintersportarten, Skispringen, Skilanglauf, haben wir ja erlebt, da kann es fundamentale Probleme geben.
Und da spielt ARD-Reporter Thomas Kunze unter anderem darauf an, dass heute bei den Skispringern erneut positive Corona-Tests veröffentlicht wurden und betroffen erneut die Österreicher. Erst hatte es ja im A-Team Infektionen gegeben, jetzt auch im B-Team und ebenfalls betroffen der Renndirektor Sandro Pertile. Das Springen hat trotzdem stattgefunden in Nischni Tagil. Gewonnen hat der Norweger Hakan Elvor Granerud, bester Deutscher Markus Eisenbichler auf Platz 4. Einen besonderen Weltcup-Sieg hat Rodler Felix Loch in Altenberg gefeiert. Von 17 auf 1 lautet die kurze Zusammenfassung seines Rennens. Sven Herold hat die längere.
Sollte es noch irgendwelche Zweifel daran gegeben haben, dass Felix Loch sein Formtief überwunden hat, heute in Altenberg hat er es wirklich allen bewiesen. Im Männerrennen hatte er das Pech, als Letzter in einer immer langsamer werdenden Bahn starten zu müssen. Nach dem ersten Lauf stand deshalb Platz 17 zu Buche. Felix Loch davon aber komplett unbeeindruckt und im zweiten Durchgang bei dann besseren Bedingungen doch noch mit der Aufholjagd bis ganz nach vorn.
Ja, dafür haben wir im Sommer viel investiert. Ich habe doch das ein oder andere einfach verändert. Mich freut es natürlich, dass jetzt so langsam alles aufgeht und dass es einfach so gut läuft.
Auf dem zweiten Platz bei den Männern Nachwuchshoffnung Max Langenhahn. Auch er mit starker Aufholjagd im zweiten Durchgang. Bei der anschließenden Teamstaffel hatten die Deutschen dann wieder Pech, als Letzte starten zu müssen. Beim Sieg der Italiener reichte es deshalb nur für den vierten Platz.
Sven Herold über den Rodel-Weltcup in Altenberg. Und in der Bundesliga führt Leverkusen inzwischen 2:0 durch ein Tor durch Baumgartlinger. Und der FC Schalke 04 hat gerade die Riesenchance zum Anschlusstreffer verpasst. Einen Elfmeter verschossen. 72 Minuten sind da gespielt. Feste Ansprechpersonen, ein Ehrenkodex, den alle Trainerinnen und Trainer unterschreiben müssen und ein Interventionsleitfaden. Das sind ein paar Maßnahmen, die alle Sportverbände in den kommenden Jahren umsetzen müssen, um gegen sexualisierte Gewalt im Sport vorzugehen. Die DUSB-Mitgliederversammlung hat dieses Stufenmodell genannt gestern verabschiedet, auch auf Druck der Politik, denn in Zukunft soll nur noch Geld fließen, wenn diese grundlegende Maßnahmen getroffen sind. Dieser Druck von außen sei nötig, meinen die Sportjournalisten Arno Hecker und Robert Kempe im DLF-Sportgespräch.
Da stelle ich mir dann schon die Frage, glauben wir, dass der Sport allein das lösen kann? Nein. Das muss auch sehr stark von außen gesteuert werden und der Sport muss, und ich finde das auch wirklich sehr gut, wie er das jetzt angeht. Es ist traurig, dass man da mit sozusagen mit der Förderwürdigkeit drohen muss. Ja? Ihr kriegt also kein Geld, wenn ihr das nicht umsetzt. Und es war ja auch wirklich noch erschreckend zu hören, dass offensichtlich manche Verbände noch gar nichts gemacht haben. Klar, das muss der Sport von innen heraus, muss das machen, aber er muss kontrolliert werden von außen. Sonst geht das nicht.
Ich glaube, dass der DOSB dort auf jeden Fall voranschreitet. Sicherlich ein Thema, was lange brach gelegen hat. Und natürlich braucht der Sport immer von außen Druck, um zu handeln. Und das wird in dem Thema natürlich auch der Fall sein. Da kann man den DOSB jetzt an den Ankündigungen ja auch messen, was Chemnitz betrifft. Frau Rücker hat gesagt, man will dort eben umfassend ermitteln, auch ich sag mal über die Turnhalle hinaus, was dort passiert ist. Und da wird man sehen, wie sich das fügt.
Und das ganze Gespräch über die DUSB-Mitgliederversammlung dann um 23.30 Uhr oder auf deutschlandfunk.de oder in der kostenlosen DLF-Audiothek. Und wie wichtig es ist, dass der Sport etwas tut, das zeigt sich auch an einem ganz konkreten Fall in Berlin. Und daher an dieser Stelle der Hinweis, dass gleich konkrete Taten benannt werden, die retraumatisierend wirken können. Denn in Berlin endet morgen ein Prozess gegen einen Judo-Trainer und diesem Trainer wird Folgendes zur Last gelegt.
Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch von Jungen zur Last gelegt. Laut Anklageschrift vom Zungenkuss über den Griff an die Genitalien bis hin zu Handlungen, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind. Das wäre dann ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.
So Gerichtssprecherin Lisa Jani. Die Betroffenen, 7 Jungen, zur Tatzeit Kinder und Jugendliche. Andrea Schildke über einen Prozess, der auch zeigt, dass die Kultur im Judo diese Fälle begünstigt haben könnte.
Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Dieses Schild hängt an vielen Verhandlungstagen vor Saal B129 im Berliner Landgericht. Vor allem dann, wenn die Betroffenen aussagen. Junge Männer zwischen 16 und Mitte 20. Bei den Ältesten liegen die Übergriffe mehr als 10 Jahre zurück.
Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass der Angeklagte laut Anklageschrift als Judo-Trainer der Geschädigten eine vaterähnliche Stellung für die Geschädigten eingenommen haben soll und diese Position ausgenutzt haben soll.
So Lisa Jani, Pressesprecherin des Landgerichts Berlin. So sei es unter anderem in Turnhallen, auf Wettkampffahrten und bei Trainingslagern zu Übergriffen gekommen, etwa bei gemeinsamen Übernachtungen. Laut Ehrenkodex des Deutschen Judobundes darf kein Trainer mit einem Athleten das Zimmer teilen. Der Angeklagte hat diese Vorgabe missachtet, auch auf einer nationalen Meisterschaft. Davon hat während der Veranstaltung auch Bruno Zaffack erfahren, Juniorenbundestrainer des Deutschen Judobundes.
Und dann habe ich versucht zu erklären, dass es nicht geht, aber weder Trainer noch Sportler wollten das akzeptieren, dass es nicht in Ordnung ist, mit dem Athleten in einem Zimmer zu übernachten.
Bereits vor der nationalen Meisterschaft habe Zaffack die Information erhalten, die Eltern des Athleten wollten nicht, dass ihr minderjähriger Sohn weiter beim Angeklagten trainiert. Dieser habe Bruno Zaffack um Vermittlung gebeten. Beim Gespräch mit allen Beteiligten am Rande des Wettkampfes habe er festgestellt, der Angeklagte hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf seinen jungen Sportler, so Zaffack.
Die Art und Weise, wie er seinen Eltern gegenüber sich geäußert hat, das war für mich wie ein Gehirnwäsche. Der war nicht mehr da. Ich hatte das Gefühl, er hat jetzt eine neue Familie gefunden, einen neuen Papa und so hat es dann zu laufen.
Der Bundestrainer meldete seinen Eindruck des Gesprächs dem Verband. Der habe versucht, den Trainer zu bewegen, den Ehrenkodex zu unterschreiben. Vergebens. Erst später stellt sich heraus, dass auch der Judoka, um den es in dem Vermittlungsgespräch ging, zu den Betroffenen gehören soll. Der Angeklagte habe absolute Kontrolle über seine Sportler haben wollen. Sie sollten die Eltern von Entscheidungen ausschließen, alles dem Sport unterordnen, hieß es während des Verfahrens. Von einigen minderjährigen Judoka habe er sogar verlangt, dass sie einen entsprechenden Vertrag unterschreiben. Auch von brutaler Gewalt ist die Rede. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Zum Teil werden ihm auch körperliche Züchtigungen der Jungen zur Last gelegt. Die Kinder sollen das alles über sich ergehen lassen haben, weil sie ihn eben auch so bewundert haben als ihr engagierter Judo-Trainer.
Körperliche Züchtigungen und Bestrafungsrituale hat es offenbar auch im Training gegeben. So berichtet ein Zeuge von der sogenannten Gasse. Die Judoka stellen sich einander gegenüber. Wer bestraft werden soll, etwa fürs zu spät kommen, muss durch die Gasse laufen. Mit der Hand oder dem Judogürtel dürfen alle diesen Sportler schlagen, so fest sie wollen. Für die Judoka sei das ein Spaß gewesen. Juniorenbundestrainer Bruno Zaffag hat die Gasse selbst bei einem seiner Lehrgänge miterlebt. Das Ritual habe auf dem Rücken des Bestraften Spuren hinterlassen.
Das für mich war einfach Missbrauch. Und seit dem Tag habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr dulden, dass das passiert bei mir. Das möchte ich nicht.
Es komme auf die Haltung des Trainers an, solche Rituale zu verbieten, so Zaffag. Beim Training des Angeklagten sollen die Judoka mitunter auch ein Ritual praktiziert haben, das ein Zeuge als Po-Füllen bezeichnet. Dabei würde der Finger über der Judohose andeutungsweise in den Anus des Judopartners eingeführt. Das habe man beim Kadertraining am Olympiastützpunkt mitbekommen. Eine Trainingskultur im Judo, über die Bundestrainer Bruno Zaffag nur den Kopf schüttelt.
Ich frage mich, wie es dazu kommt, dass ein ausgebildeter Trainer, ein erwachsener Mensch, sowas zulässt. Das ist kein Spaß, das kann man nicht dulden, das geht nicht.
Beim Training des Angeklagten oder bei Wettkampffahrten seien Eltern laut Zeugenaussagen nicht gern gesehen gewesen. Ein Vater, der anonym bleiben will, schildert gegenüber dem Deutschlandfunk.
Alles lief über den Trainer. Der war unglaublich engagiert, wirkte aber auch wie ein Alleinherrscher über den Verein.
Der Trainer war in Personalunion auch Vereinsvorsitzender, seine Frau die Kassenwartin, der Stiefsohn einer der Trainer. Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, habe der Angeklagte bis zur Verhaftung noch mehrere Monate weiter als Trainer tätig sein können. Für die Eltern unverständlich.
Wenn Ermittlungen laufen, sollte ein Trainer auch zu seinem eigenen Schutz suspendiert werden, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Dem Judoverband Berlin waren die Vorwürfe nach eigenen Angaben seit Mitte 2019 bekannt. Er schreibt uns:
Allerdings wurden wir seitens des Landessportbundes und des Landeskriminalamtes angewiesen, dass wir bis zum Abschluss der Ermittlungen keine eigenen Nachforschungen und Handlungen unternehmen sollen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.
Sowohl der Landessportbund als auch das Landeskriminalamt bestätigen gegenüber dem Deutschlandfunk schriftlich, eine solche Anweisung nicht erteilt zu haben.
Die Vorstellung, dass der Trainer weiter trainiert hat, wenn schon Verdachtsmomente da sind und die Verbände Bescheid wissen, ist für mich kaum aushaltbar. Das kommt einem vor wie unterlassene Hilfeleistung,
beschreibt es ein Vater. Am Montag wird der Vorsitzende Richter Norbert Nowak das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat 8 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung Freispruch. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
Ein Beitrag von Andrea Schildke. Sie war die Hochschule des DDR-Sports, die Deutsche Hochschule für Körperkultur. Über die Verstrickungen in das DDR-Doping-System haben wir im zweiten Teil unserer Serie über die DHFK berichtet. Im dritten Teil betont Jennifer Stange hingegen das Wort Kultur in Körperkultur, denn sowohl die Gebäude als auch die Kunst im Keller sind imposant und sagen auch etwas aus über die DDR.
Arnold Batetzky ist einer der profiliertesten Kunsthistoriker und Architekturkritiker in Leipzig. Er steht an der Nordseite der ehemaligen DHFK. Der Bau will beeindrucken, sagt er.
Wegen seiner prachtvollen, in weiten Teilen an den Klassizismus anknüpfenden Architektur. Und zum anderen, weil es auch im Stadtraum sehr präsent ist. Wenn man die Jahnallee hier stadtauswärts langfährt, dann denkt man, dass man auf der linken Seite so Palastanlagen sieht. Mit Balustraden sind sie bekrönt, mit Gesimsen, mit Pilastern und allen möglichen Dekor- und Würdeformen, die kennzeichnend waren für die Antike.
Batetzky steht dort, wo 1952 die Bauarbeiten begannen. Die DHFK war nationales Prestigeobjekt der DDR. Der Bau sollte Bedeutung und Anerkennung des Sports durch Regierung und Volk widerspiegeln. Die gesamte rund 10 Fußballfelder große Anlage sollte aussehen wie die frühen Bauten, in einem eher konservativen Stil, der sowohl das Gesicht des Stalinismus als auch des Absolutismus prägt, sagt Batetzky. Weil aber Baustoffe, Geld und Facharbeiter chronisch knapp waren, zog sich der Bau mit großen Unterbrechungen bis 1987. Die realisierte Anlage unterscheidet sich deutlich von den ursprünglichen Planungen. Sie sei architektonisches Zeugnis des Wandels und der Brüche in der DDR, sagt Batetzky mit Blick auf das ehemalige Gebäude der Sportmedizin.
Und dieser Bruch, der ist hier ganz wunderbar anschaulich. Wir haben diese Seitenflügel aus der Zeit des sozialistischen Realismus, des klassizisierenden Monumentalismus der Stalinzeit, und wir haben den mittleren Teil als einen Vertreter der DDR-Moderne.
Im unscheinbaren 60er-Jahre-Bau hat heute eine private Business School ihren Sitz. Der restliche, überwiegende Teil des Geländes ist Campus der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig. Im Zentrum die Leichtathletikanlage, an der nordwestlichen Seite gerahmt durch die klassizistischen Bauten.
Man sieht eigentlich kaum einem Gebäude zum Beispiel direkt die Sporthalle an, und das ist natürlich auch Programm.
Die Turn- und Sporthallen wirken auf den ersten Blick wie imposante Ball- und Festsäle. Die größte ist bis heute die Ernst-Grube-Halle. Barocke Fensterfronten und edle Keramikkacheln an den Wänden, die auch den Wurf- und Stoßdisziplinen standhalten sollten. Auf der Rückseite eine Empfangshalle mit Freitreppen rechts und links. Von dort aus zieht sich ein endlos wirkender Flur Richtung Süden. Seine Türen führen in weitere, mit Pfeilern, Ornament und Malerei verzierte Fecht-, Kraftsport- und Turnhallen.
Und wenn man das positiv fasst, geht es darum, den Studentinnen und Studenten und den Lehrenden den Eindruck zu vermitteln, sie seien sozusagen die Herren im Staat. Also das ist eigentlich eine Architektur auch einer ganz großen Wertschätzung. Gleichzeitig gab es ja auch das Konzept Paläste für die Arbeiter. Das, was früher den Herrschenden, den Adligen, den Superreichen vorbehalten war, das machen wir jetzt möglich für die breiten Volksmassen.
Der Fachbereich Sportästhetik an der DHFK sammelte auch Kunst, die in den Räumen und Fluren der Sporthochschule ausgestellt war. Das Fach hat die Wende nicht überlebt. Die Kunst verschwand im Keller der Universität, wo die Werke bis heute lagern. Christine Hübner, Sammlungskonservatorin, öffnet erst ein Gitter und dann eine alarmgesicherte Stahltür. Dahinter trifft einen sofort der ungewohnt ernste Blick von Katharina Witt. Das Gemälde zeigt die DDR-Eiskunstlaufprinzessin und Olympiasiegerin nicht im gewohnten Glitzerkleid, sondern in einer Art grauem Arbeitsanzug.
Es ist nicht das, was man vielleicht erwarten würde, dass man jetzt eine Heroengalerie der DDR-Sporthelden sehen würde oder nur Sieger und Leistungssportler in der Ausübung, sondern wir haben die Porträts, Bildnisse von Medaillengewinner, aber die auch nicht immer in triumphierender Pose. Es sind aber auch ganz viele Darstellungen, die auf Sport im Alltag zeigen.
Eine Turnerin im Freizeitdress, Badespaß am Strand oder eines der bekanntesten Stücke der Sammlung, Täwe Schuhe, die Ikone des DDR-Radsports im Kreis von Kindern mit ihren Fahrrädern. Die Sammlung weicht deutlich ab von den offiziellen, betont uniformierten Inszenierungen des Sports in der DDR. Bewegung kam später auch in die Architektur der DHFK. Weg von der Formensprache des klassizistischen sozialistischen Realismus. Kunsthistoriker Batetzky.
Überspitzt könnte man sagen, die Architektur beginnt hier so ein bisschen zu tanzen. Sie löst sich aus dieser Starre, dieses konservativen stalinischen Dogmatismus und versetzt sich in Schwung.
Mit gebogenem Dach, schräger Glasfassade und offenliegenden Stahlträgern steht die taubenblaue Schwimmhalle für eine Epoche, die heute viel unbeliebter ist als ihre stalinistischen Vorgänger, nämlich die DDR-Moderne. Sie prägt den südöstlichen Campus auf eher unscheinbare Art. Ein Neubau aus der jüngeren Nachwendezeit, ein gedrungener Betonbunker mit Schießschartenfenstern, wie Batetzky sagt, schließt heute die Lücke zwischen West- und Nordachse des ehemaligen DHFK-Geländes.
Jennifer Stange über die Verbindung von Kunst und Architektur an der DHFK. In der Zwischenzeit hat Patrick Schick das 3:0 für Leverkusen gegen Schalke gemacht. Für Schalke hat auch Theo Bücker gespielt. Dazu noch bei Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg. 235 Bundesliga insgesamt in den 70er und 80er Jahren. Das klingt nach Ruhrpottler durch und durch, aber Bücker hat eine neue Heimat gefunden, den Libanon. Dort lebt er seit vielen Jahren und führt eine Fußballakademie für 1200 Kinder. Und trotz der Katastrophen, mit denen das Land kämpft, Bücker will nicht mehr weg, wie Franziska Amler bei einem Besuch festgestellt hat.
Okay. We go to the goal line. Everybody, Während der 1,78 Meter große 72-Jährige Anweisungen gibt, wedelt er wild mit den Händen. Durch seine hellen, blonden Haare erkennt man Theo Bücker schon von Weitem. Sein Training unter dem libanesischen Nachthimmel beginnt er mit deutscher Pünktlichkeit. Auf dem Fußballplatz steht Bücker kaum still, ist ständig unterwegs, erklärt, macht vor, gibt Hinweise, so lange, bis die Übungen so ausgeführt werden, wie er es sich vorstellt. Dabei wird er auch mal lauter. 2001 kommt der gebürtige Sauerländer in den Libanon, trainiert zwischenzeitlich sogar das Nationalteam. Dass er mit seinen Nachwuchsspielern jetzt hier in unmittelbarer Nähe zur libanesischen Hauptstadt Beirut wieder auf dem Platz steht, grenzt fast an ein Wunder.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Abend zwei folgenschwere Explosionen gegeben.
Denn als Anfang August im Hafen 2750 Tonnen unsachgemäß gelagertes Ammoniumnitrat explodieren, ist Bücker gerade in Deutschland und sitzt nicht im Büro seiner Fußballakademie direkt am Hafen. Noch heute wirkt er spürbar nachdenklich, wenn er darüber spricht.
Man kann sich nur sehr schwer vorstellen, dass da irgendwann mal ein Haus gewesen ist. Es ist alles weggeblasen. Wenn ich überlege, dass mein Freund und ich als Partner die meiste Zeit unserer Zeit dort verbringen, wir wären mit tödlicher Sicherheit nicht mit dem Leben davongekommen.
Die Explosion hat mehr als 200 Menschen getötet, mehr als 6.000 verletzt, 300.000 haben ihr Zuhause verloren.
Okay, but spread out a little bit. So, everybody has space. 1, 2, 3, 4.
Das Trainingsgelände liegt rund 5 Kilometer Luftlinie vom Hafen entfernt, in einem Vorort von Beirut. Doch auch hier war die Wucht der Detonation zu spüren. Die meisten seiner Schüler haben die Katastrophe aber gut verarbeitet, berichtet Bücker.
Viele sind abgeklärt, was diese Sachen angeht. Viele sind von der Finanzseite gut genug, dass sie alles überstehen und die anderen wissen, dass sie nicht viel verloren haben, weil sie nichts hatten. Da ist der eine oder andere ist ein bisschen in sich gekehrter und ein bisschen nachdenklicher. Und ich denke mal, dass dann hier unser Fußball eine Hilfe ist. Weil sobald sie hier sind, verschwindet das für eine Weile.
Die Explosion ist nur die jüngste von vielen Katastrophen, die die Libanesen zuletzt erleben mussten. Das Land steht schon seit Monaten vor dem Kollaps, wirtschaftlich, finanziell und auch politisch. Die Landeswährung hat mehr als 80% ihres Werts verloren. Zehntausende, vor allem junge Libanesen, wollen nur noch weg und haben sich um Visa etwa in Kanada beworben. Theo Bücker will bleiben, trotz des Millionenschadens. Ob die Versicherung zahlt oder nicht, der 72-Jährige will seine Fußballakademie wieder aufbauen. Er fühle sich hier nach wie vor sicher. Der Sauerländer, der mit einer Libanesin verheiratet ist, hat in 8 verschiedenen arabischen Ländern gelebt und gearbeitet. Der Libanon, so sagt er, sei aber sein Leben, sein Zuhause.
Es ist nichts gegen Deutschland zu sagen. Aber ich persönlich habe hier im Libanon viel, viel mehr Lebensqualität. Für mich, hier ist immer das Wetter schön, es ist immer warm, es ist nicht zu heiß. Wir können im Winter Ski laufen, bis in April alpine Ski. Wir können Beach nutzen, wir können alle Sportarten betreiben. Das Leben ist leichter, weil wir auch nicht so verbissen und so verkniffen sind.
Und auch fußballerisch hätte der Libanon einiges zu bieten, so Bücker. Er spricht von einem unbegrenzten Talentefass. Die Spieler hätten alle ein bisschen mehr Geschwindigkeit als in Deutschland. Allerdings
wird die arabische Welt trotz aller ihrer Talente nur sporadisch mal einen guten hervorbringen, weil für sie hier ist das Leben einfach zu lebenswert.
Genug Schlaf und die richtige Ernährung sind zum Beispiel Pflicht, um Profi zu werden. Auch Salim könnte es schaffen, wenn der 14-Jährige dranbleibt und sich nicht später von den Mädchen ablenken lässt, wie Bücker sagt. Er weiß, wie man nach oben kommt. Seine Bundesliga-Erfahrung beeindruckt Salim, den jungen Libanesen.
He's a great coach.
Er ist ein großartiger Trainer, einer der besten, die ich je hatte. Es macht Spaß und er trainiert uns wie die Bundesligaspieler.
Training us like the Bundesliga-Player.
Obwohl es Abend ist, herrschen beim Training immer noch frühlingshafte Temperaturen. Genau das Richtige für Bücker. 365 Tage im Jahr kann er hier im Libanon draußen trainieren. Auch wenn täglich der Strom ausfällt, Beirut will er nie wieder verlassen. Bücker schüttelt den Kopf, wenn er sich an seinen letzten Trainerjob in Deutschland erinnert, vor 20 Jahren beim SV Meppen.
Morgens auf dem Platz stehen, wo 2 Zentimeter Schnee waren und 3 Grad, das heißt, wo der Schnee wie Wasser war. Und du als Trainer stehst dann da, nach 25 Sekunden hast du kalte Füße und stehst da 2 Stunden da in dem Mistwetter. Nicht für bares Geld würde ich in Deutschland arbeiten wollen.
Sagt Theo Bücker im Beitrag von Franziska Amler. Ein Schuhmacher in der Formel 1, das regt die Fantasien an hier in Deutschland und natürlich auch in Italien bei den Tifosi, die sich gerne an die vielen Siege von Michael Schumacher im Ferrari zurückerinnern. Sein Sohn Mick Schumacher hat es jetzt tatsächlich geschafft, auch in die Formel 1 zu kommen. Im kommenden Jahr wird er für das Haas-Team fahren. Es war ein langer Weg, bis er das geschafft hat. Diesen Weg hat Michael Niermann 6 Jahre lang begleitet. Er arbeitet für RTL und hat einen Dokufilm über den Weg von Mick Schumacher in die Formel 1 gemacht. Und aus aktuellem Anlass, eben weil die Vertragsunterschrift in dieser Woche gefallen ist, habe ich Niermann vor der Sendung gefragt, ob er damit gerechnet hat, dass der Weg von Mick Schumacher tatsächlich in die Formel 1 führt.
Ja, das war schwer vorherzusehen natürlich, weil da war er 15, 16, als wir angefangen haben, im Grunde mit seinem Übergang vom Kart in den Formelsport, in die Formel 4 damals. Und man konnte es nicht wissen, ob er das schaffen wird, ob er das nicht schaffen wird, ob er überhaupt dabei bleiben wird und den Spaß daran behält. Also das war mehr oder weniger für uns ein Schuss ins Blaue. Ich fand die Geschichte sehr interessant, diesen Jungen zu beobachten, der in einer ganz außergewöhnlichen Situation ist durch den Namen, den er trägt und durch den Vater, den er hat. Und zum Glück ist das bei uns in den entscheidenden Ebenen genauso gewesen, dass die das als sehr interessantes Projekt empfunden haben. Und so haben wir im Grunde angefangen zu drehen, ohne zu wissen, ob es wirklich jemals gesendet wird, weil der Anspruch war, es wird gesendet, wenn er tatsächlich den Sprung in die Formel 1 schafft. Und sonst wäre es wahrscheinlich nicht gesendet worden.
Und jetzt hat er den Sprung geschafft, also im nächsten Jahr fährt er in der Formel 1. Wie viel hat der Name Schumacher denn dabei geholfen oder ist das tatsächlich eher eine Bürde gewesen?
Ich glaube, oder aus der Beobachtung, die wir über die Jahre hatten, ist der Mick sehr, sehr gut mit seinem Namen umgegangen. Ich glaube, er hat das nie als Bürde empfunden oder als Last empfunden. Ich glaube, dass er schon immer seinen Vater sieht und auch das immer wieder betont, dass sein Vater Vorbild ist. Aber ich glaube, dass er das nicht als Last empfindet, was sein Vater erreicht hat. Und auch die Menschen, die mit ihm gearbeitet haben in den Teams, in denen er war, sowohl in der Formel 4 als auch dann Formel 3 und Formel 2, haben ihn nicht anders behandelt, als sie jeden anderen Fahrer auch behandelt haben. Das heißt, der Mick hatte keinen Bonus, nur weil er den Namen Schumacher getragen hat oder trägt, sondern er musste genauso sich alles hart erarbeiten und mit Leistung überzeugen, wie das jeder andere Fahrer auch muss in den Jahren. Und das hat er sich auch wirklich hart erarbeiten müssen. Also in jeder Serie, in der er dann gefahren ist, egal ob das Formel 4, Formel 3 oder Formel 2 war, hat er immer ein Jahr gebraucht, um sich einzugewöhnen, wo er halt wirklich relativ weit hinten gefahren ist, im Mittelfeld gelandet ist. Und das hat er genommen und daraus gelernt und ist dann im zweiten Jahr jedes Mal um den Titel gefahren. Ich glaube, er hat es nicht als Bürde empfunden, diesen Namen zu tragen. Und ich glaube, er hat auf der anderen Seite auch keine Vorteile draus gehabt, auch wenn der Name sicherlich auch Türen öffnen kann.
Da will ich noch einmal einhaken. In der Doku kommt auch Sabine Kehm vor, die Managerin von Mick und dann auch von Michael Schumacher. Und sie beschreibt an einer Stelle ziemlich klar, wie systematisch die Karriere von Mick vorangetrieben wird. Also welcher Schritt wann wie erfolgen soll. Ist das vielleicht dann der größere Vorteil gewesen? Nicht unbedingt der Name, aber das Netzwerk und die Erfahrung und den Plan zu haben, wie so eine Karriere funktionieren kann?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass der Mick schon Leute um sich hat, die ihn da sehr gut beraten, sowohl was die sportliche Entwicklung und die einzelnen Schritte angeht, die zu machen sind und die auch sicherlich in schweren Zeiten immer für ihn da waren und Rückschläge ihn einfacher verkraften lassen haben, was natürlich in erster Linie seine Familie ist. Aber die Begleiter, die er hat, die waren sicherlich sehr viel wert und sind sicherlich sehr viel wert für Mick auch sicherlich die, die seinem Vater schon an der Seite gestanden haben. Egal, ob das Ross Brawn, John Todd oder der eine oder andere sonst noch war, die ihm sicherlich auch wertvolle Ratgeber waren in diesen Jahren. Und ich glaube auch, dass er es clever gemacht hat, gemeinsam mit seinem Umfeld einfach Geduld zu haben und nichts zu überstürzen, sondern sich wirklich die Zeit zu geben, sich zu entwickeln und zu vervollkommnen, wie Mick das immer sagt, also den möglichst vollkommenen Rennfahrer erst zu schaffen oder sich dahin zu entwickeln, bevor dann wirklich dieser Schritt in die Formel 1 kommt.
In den Analysen in dieser Woche hat es öfter geheißen, und da haben Sie gerade eben auch schon darauf angespielt, dass Mick Schumacher vielleicht vom Grundspeed her nicht der Überflieger ist, wie das vielleicht ein Max Verstappen ist. Dafür er sehr schnell lernt und eben in einer Saison das umsetzen kann, was vielleicht in der Vorsaison nicht so ganz umgesetzt ist. Ist das tatsächlich seine größte Stärke?
Also was wir bei den Dreharbeiten immer von Anfang an beobachtet haben, und das ist auch natürlich früh geschrieben worden, dass er es schwer hatte, jeweils im ersten Jahr, vor allen Dingen im Qualifying, eine schnelle Runde hinzukriegen, die ihm es dann ermöglicht hätte, vorne zu starten. Er ist immer in den ersten Jahren, wenn er in die neue Klasse aufgestiegen ist, relativ weit hinten losgefahren, irgendwo im Mittelfeld, was ihm dann aber auch die Chance gegeben hat. Und das habe ich auch als sehr wertvoll für ihn empfunden, weil er natürlich dadurch sehr schnell beweisen konnte, was er für einen unglaublichen Instinkt hat. Und dieses Vermögen in einem Rennen, in dem richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Also dadurch, dass er sehr häufig von hinten gefahren ist und sich in relativer Regelmäßigkeit immer sehr weit nach vorne gearbeitet hat, konnte er natürlich auch viel von seiner fahrerischen Qualität unter Beweis stellen. Aber es war sicherlich nicht so, dass er immer von Anfang an schnell war, sondern es ist so, wie Sie sagen, er hat sich hart erarbeitet und auch mit sehr großer Akribie erarbeitet und eine große Zielstrebigkeit auch dabei gehabt. Und diese Akribie, die hatte sein Vater auch in seiner aktiven Zeit, und ich glaube, da hat er schon einiges mitbekommen auf den Weg.
Soweit Michael Niermann über Mick Schumacher, und die Dokumentation ist auch noch in der Mediathek von RTL nachzuschauen. Heute musste Mick Schumacher noch bei der Formel 1 zugucken und hat dann Chaos gesehen. Schon in der ersten Runde sind Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari durch einen Unfall ausgeschieden. Lange Zeit hat dann der Ersatzmann von Lewis Hamilton, der Corona-positiv ist, George Russell den Grand Prix angeführt. Das Mercedes-Team hat dann allerdings in einer Safety-Car-Phase die Stopps von Russell und Teamkollege Valtteri Bottas verpatzt, und dadurch gewinnt Sergio Perez im Racing Point seinen ersten Grand Prix vor Esteban Ocon im Renault und Lance Stroll im zweiten Racing Point. Und in der Zwischenzeit ist auch das Spiel zwischen Schalke und Leverkusen zu Ende gegangen. Vom 0:3 berichtet Armin Lehmann.
Es war ein verdienter Sieg für die Werkself. Leverkusen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und gewinnt mit 3:0 in der Arena auf Schalke und ist damit auf Platz 2 in der Bundesliga-Tabelle der erste Verfolger des FC Bayern. Ein frühes Tor in der 10. Minute, ein bisschen umstritten, ein Eigentor vom Schalker Ciao, der dabei geschubst wurde vom Leverkusener Dragovic, aber der Treffer zählte. Das brachte Leverkusen in Führung. Baumgartlinger nach einer guten Stunde, auch nach einer Ecke, mit einem Kopfball erhöhte auf 2:0. Schalke vergab einen Elfmeter und Schick machte den Deckel in der 78. Minute drauf. Leverkusen gewinnt in der Arena auf Schalke mit 3:0.
Und die Schalker damit 26 Spiele ohne Sieg in der Bundesliga. Und damit endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch Beiträge nachhören möchten oder nochmal nachlesen möchten, dann sei Ihnen empfohlen, entweder die DLF Audiothek zum Nachhören oder zum Nachlesen, deutschlandfunk.de/sport. Im Namen des gesamten Teams danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.